Schlag mit mir das Richterbuch auf, Kapitel 8. Keine große Überraschung. Ich habe über Gideon jetzt mehr Predigten gehalten als über irgendeinen anderen Richter. Und nicht von ungefähr, wenn man die Kapitel und Verse zählt im Buch der Richter, gibt es über ihn mehr Kapitel oder Verse als über irgendeinen anderen der Richter und Retter in diesem Buch. Er nimmt die zentrale Stellung ein in dem Buch der Richter, wo es darum geht, auf der einen Seite, wie das Volk Gottes immer tiefer abfällt von seinem Herrn, den Herrn verlässt, die Kanalisierung des Volkes Gottes, aber auf der anderen Seite, wo wir die Treue Gottes sehen. Dass er, egal wie tief das Volk fällt, dass er immer wieder an seinen Bund gedenkt, einen Retter, einen Richter beruft und sein Volk rettet. Wir wollen die Verse in Kapitel 8 ab Vers 22 bis zum Ende des Kapitels gemeinsam lesen. Und die Männer von Israel sagten zu Gideon: Herrsche über uns, sowohl du als auch dein Sohn und deines Sohnes Sohn, denn du hast uns aus der Hand Midians gerettet. Gideon aber sagte zu ihnen: Nicht ich will über euch herrschen, auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr soll über euch herrschen. Und Gideon sagte zu ihnen: Eine Bitte will ich von euch erbitten. Gebt mir jeder einen Ring von seiner Beute. Denn sie hatten goldene Ringe, weil sie Ismaeliter waren. Sie sagten: Gern wollen wir dir sie geben. Und sie breiteten ein Obergewand aus und warfen darauf jeder einen Ring von seiner Beute. Und das Gewicht der goldenen Ringe, die er erbeten hatte, betrug 1700 Schekel Gold. Abgesehen von den Halbmonden und den Ohrgehängen und den Purpurkleidern, die die Könige von Midian getragen hatten, und abgesehen von den Halsketten, die an den Hälsen ihrer Kamele gehangen hatten. Und Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt auf, in Ophra. Und ganz Israel hurte ihm dort nach. Das wurde Gideon und seinem Haus zur Falle. So musste sich Midian vor den Söhnen Israel beugen und konnte sein Haupt nicht mehr erheben. Und das Land hatte in den Tagen Gideons 40 Jahre Ruhe. Und Jerubbaal, der Sohn des Joasch, ging hin und wohnte in seinem Haus. Und Gideon hatte 70 Söhne, die alle aus seiner Lände hervorgegangen waren, denn er hatte viele Frauen. Und seine Nebenfrau, die in Sichem wohnte, auch sie, gebar ihm einen Sohn und er gab ihm den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joasch, starb in gutem Alter. Und er wurde im Grab seines Vaters Joasch begraben in Ophra, der Stadt der Abiesritter. Und es geschah, sobald Gideon gestorben war, da wandten sich die Söhne Israel wieder ab und hurten den Baal ihm nach und machten sich den Baal Berit zum Gott. Und die Söhne Israel dachten nicht mehr an den Herrn, ihren Gott, der sie der Hand all ihrer Feinde ringsum entrissen hatte. Und sie erwiesen dem Haus Jerubbaal Gideons keine Güte, wie es all dem Guten, das er an Israel getan hatte, entsprochen hätte. Das ist der letzte Bericht oder der Abschluss des Berichtes über diesen gewaltigen Mann Gottes, über Gideon, den Richter in Israel, der von Gott berufen war, um sie aus der Hand Midians, aus der Hand ihrer Feinde zu retten. Wir haben bisher sehr vieles über Gideon erfahren. Und wenn man alles zusammenfassen will, dann kann man kurz sagen, bei all seinen Schwächen war Gideon ein guter Mann. Das erfahre ich oft in solchen Gesprächen über jetzt Richter, das Buch in Richter oder überhaupt allgemein über Männer, Frauen in der Bibel, gut oder schlecht, Vorbild oder nicht, gerettet oder nicht und solche Sachen. Gideon, bei all seinen Schwächen, war ein guter Mann, der aufrichtig dem Herrn dienen wollte. In dem gelesenen Text sehen wir, auch gute Männer haben schwache Seiten. Und das ist eine Lehre, die wir aus der ganzen Geschichte Gideons ziehen können. Auch gute Männer haben schwache Seiten. Und ich will diese Anwendung gleich an den Beginn der Predigt stellen. Das ist eine Anwendung für Männer, Frauen, alt, jung, Jungs, Mädchen. Jeder kann hier eine Anwendung finden aus der Geschichte Gideons, die darin liegt, dass gute Menschen auch Fehler machen, ja sogar Torheiten begehen, was mehr ist als ein Fehler, ja sogar sündigen, was schlimmer ist als Torheiten. Wir neigen dazu, und mir kommt das so vor, auch gerade unter Christen, weil wir eine klare Linie ziehen wollen, wir neigen dazu, auf bestimmte Männer, Frauen zu schauen, sie für eine Weile zu bewundern, und dann entdecken wir, das, was er da gemacht hat, das war falsch. Das, was er da gesagt hat, das ist unhaltbar. Und hier ist er sogar in Sünde gefallen. Und dann ziehen wir daraus den Schluss, also mit so einem will ich nichts zu tun haben. Aber Gott handelt anders. Und das ist, was wir bei Gideon sehen können. Er war ein guter Mann. Viele seiner Schwächen haben wir schon gesehen. Und heute, ich habe die Predigt überschrieben, schlechte Taten eines guten Mannes. Heute sehen wir, dass er wirklich in manchen Dingen tatsächlich gesündigt und schwer gesündigt hat. Aber unter dem Schlussstrich werden wir auch sehen, dass Gott einen Schlussstrich zieht, der bedeutet, in der Summe war er ein guter Mann. Und wenn wir ins Neue Testament gehen, in den Hebräerbrief, Kapitel 11, da finden wir nichts mehr von seinen Schwachheiten, Torheiten, Sünden. Da finden wir nur noch, er ist inmitten der Glaubenshelden. Und das ist doch die Hoffnung, die wir für uns selbst haben, dass bei all unseren Schwachheiten, Sünden, Torheiten, dass wir einmal beim Herrn sein werden und dann all diese Dinge vergessen werden und das Blut Jesu uns reinwäscht von allen unseren Sünden. Und so sollen wir aus diesem Text auch lernen, wirklich aus der ganzen Geschichte Gideons, barmherzig zu sein und nicht, weil ein guter Mann einen Fehler macht oder gar sündigt, sofort uns völlig abzuwenden von ihm und ihn fallen zu lassen. Denn dazu neigen wir. In diesem gelesenen Abschnitt, wir lesen über die schlechten Taten eines guten Mannes. Und lass mich als ersten Punkt das noch einmal kurz rekapitulieren, dass Gideon wirklich ein guter Mann war. Am Anfang sehen wir ihn, wie er da auf dieser Tenne steht und sein Weizen drischt. Aber dann sehen wir, wie er langsam an Gott glaubt, wie er sein Vertrauen auf Gott setzt und ja, bei allen Schwachheiten, wo er Zeichen fordert, letztendlich immer den Weg geht, den Gott ihm weist. Er zieht in den Kampf. Er lässt das zu, wie Gott ihm sagt, dass er sein Heer immer mehr zusammenschmilzt, nicht durch die Feinde, sondern weil Gott es sagt, schließlich auf 300 Mann. Und er geht im Glauben dahin und kämpft gegen dieses riesige Heer der Feinde und im Glauben überwindet er und schlägt dieses riesige Heer der Feinde zurück. Und dann finden wir ihn, wie er mit den 300 Mann auf dem Weg ist, auf der Verfolgung der feindlichen Könige. Und dann ist da immer noch ein Heer von 15.000 Mann, das er mit seinen kleinen Schar schlägt. Sicher auch ein Zeichen dafür, dass er ein Mann des Glaubens war, dass er im Glauben auf den Herrn, im Vertrauen auf ihn vorangegangen ist. Wir finden ihn in der Auseinandersetzung mit den Ephraimitern, die ihm vorwerfen, warum hast du uns nicht gerufen? Die bereit sind, jetzt dann mit ihm zu streiten. Und wir sehen etwas von der Christusähnlichkeit seiner Gesinnung, dass er friedfertig war, demütig, dass er bereit war nachzugeben, da wo es für das Volk zum Guten war. Und wir sehen, das haben wir in den letzten Abschnitten darüber gesprochen, dass er wirklich ein Richter und ein Retter war. Wie er die Feinde des Volkes Gottes gerichtet hat, ja, wie das Volk Gottes selbst gerichtet hat in dieser glaubensleeren Zeit. Und damit war er ein klares Vorbild auf den Herrn Jesus, der Richter und der Retter ist, der wiederkommt, um sein Volk, ja, um seine Feinde zu richten. Gideon war ein guter Mann. Seine Volksgenossen erkannten das auch. Und darum wollten sie ihn zum König machen. Wir haben das gelesen, schon auch letztes Mal. Sie wollten eine Königsdynastie einrichten. Sie wollten, dass Gideon und dann sein Sohn und sein Sohn nach ihm über sie herrscht. Aber Gideon hat gesagt, nein, weder ich noch meine Kinder sollen über euch herrschen. Er war ein guter Mann. Er hat gesagt, der Herr soll über euch herrschen. Er hat diese Königswürde abgelehnt und hat gesagt, der Herr soll der König Israels sein. Er war ein guter Mann. Aber wie gesagt, auch gute Männer und die Besten unter uns haben Fehler, Schwächen und sogar Sünden. Anders als unser vollkommener Retter und Richter Jesus Christus auf den Gideon ein Vorbild war, beging Gideon folgenschwere Fehler und fiel in Sünde. So mein zweiter Teil. Schlechte Taten eines guten Mannes oder Gideons Torheiten. Als erstes will ich noch einmal erwähnen, was ich in der letzten Predigt schon mal angesprochen habe, etwas, was nicht wirklich dasteht, sondern diese Unterlassungssünde von ihm. Das Erste, was wir hier in diesem, was in diesem Text auffällt, ist, was er nicht getan hat, nämlich eine Torheit, die uns allen sehr nahe liegt, dass er nicht Gott Dank gesagt hat, dass er es mangeln hat lassen an Verehrung Gottes. Als sie kamen, um ihn zum König zu machen, das war der Zeitpunkt, wo sein Werk, das Gott von ihm haben wollte, vollendet war. Jetzt waren die Feinde wirklich besiegt und gedemütigt. Und jetzt kam der Zeitpunkt, wo er als Richter und Retter und Führer des Volkes, der von Gott berufen war, die Chance gehabt hatte, Reformation in dem Volk zu wirken. Jetzt hätte er dieses Volk wirklich zur Anbetung Gottes zurückführen können. Jetzt hätte er das höhere Ziel erreichen können, nicht nur die äußeren Feinde vernichten, sondern das Herz des Volkes wieder zu Gott zu wenden, indem er ihnen gesagt hätte, ja, guck, woher kommt all das? Weil ich so toll bin? Nein, weil Gott uns den Sieg gegeben hat. Und sie hätten einen Dankgottesdienst feiern sollen. Sie hätten Gott verehren, Gott die Ehre geben sollen, Gott anbeten sollen für diese gewaltige Rettung, die er geschenkt hat. Er hat das unterlassen. Es war sicherlich eine Torheit, ja, eine Unterlassungssünde, dass er nicht in angemessener Weise Gott Dank und Ehre gegeben hat für diese gewaltige Rettung. Und die Anwendung für uns ist ganz klar, vergiss nicht, dem Herrn für seine gewaltigen Rettungen, für seine guten Gaben zu danken. Übe dich in der Dankbarkeit, damit du es nicht vergisst. Vergiss nicht, dem Herrn die Ehre zu geben. Aber zweitens, und das wird ausführlich hier beschrieben, er nahm die goldenen Halbmonde von den Kamelen der feindlichen Könige, das ist eigentlich in den Versen, die wir heute noch nicht gelesen haben, vorher. In den Versen vorher wird beschrieben, wie nachdem er die beiden Könige gerichtet hat, wie er die goldenen Halbmonde von den Hälsen der Kamele nahm, auf die wird hier Bezug genommen, als er dann die Goldringe einsammelt, dass er auch diese Kleider hatte von den Prachtgewänder der Könige eingesammelt hatte und all diese Dinge. Er nahm diese goldenen Halbmonde von den Kamelen der feindlichen Könige. Und wenn wir das lesen, wird uns ein bisschen unangenehm dabei, aber erstmal müssen wir sagen, verboten war das ja nicht. Er war schließlich der Sieger. Und wenn auch das Volk Gottes gesiegt hat über die Feinde, dann durften sie Beute nehmen, wenn nicht Gott das ausdrücklich verboten hat. An manchen Stellen hat Gott gesagt, ihr dürft nichts nehmen. Ja, bei Jericho hat Gott vorher gesagt, also wenn ihr die Stadt einnehmt, dann sollt ihr nichts davon nehmen. Ihr sollt alles verbannen, ihr sollt alles opfern für mich. Und dann kam diese Geschichte mit Achan und dass er doch was genommen hat und wie Gott es gestraft hat und sowas. Aber das war hier nicht. Gott hat nicht gesagt, du darfst nichts von der Beute nehmen. Er durfte das. Es war keine ausdrückliche Sünde, kein Verstoß gegen irgendeins der Gebote Gottes, kann ich nicht sehen. Aber dennoch war es ein Fehler und vielleicht sogar eine Torheit, denn es hat später zur Sünde geführt. Und diese Sache, die ich gerade angesprochen habe, die Dankbarkeit oder die Sache, dass sie ihn zum König machen wollten, das steht zwischen zwei Dingen. Vorher ist, dass er nahm die goldenen Halbmonde und dann hinterher ist, er wollte jetzt die goldenen Ringe haben, die Ohrgehänge und so weiter. Warum hat er die Dankbarkeit vergessen? Weißt du, wenn du vom Geld geblendet bist, dann vergisst du leicht die Dankbarkeit. Wenn deine Gedanken ums Geld und um die Habsucht oder einfach nur um das, was du hier zum Leben brauchst, um deine eigene Ehre, aber vor allem ums Geld kreisen, dann bist du schnell dabei, die Dankbarkeit zu vergessen. Und zu vergessen, wie Gott dich bis hierher gesegnet hat, mit größeren Dingen als mit goldenen Halbmonden und goldenen Ohrringen. Es war eine Torheit. Und hätte er nur dieses Gold genommen, um seine Auslagen zu bestreiten, dem Krieg oder auch um etwas wohlhabender aus dem Krieg hervorzugehen, dann könnte man nichts dagegen sagen, aber die Geschichte geht weiter. Die Geschichte zeigt uns, wie aus einer Torheit, aus einem Fehler schließlich Sünde wurde, denn, wie wir im Neuen Testament lesen, die Geldliebe ist die Wurzel alles Bösen. Du kannst nicht dich bereichern, ohne dich in die Gefahr zu begeben, zu sündigen und dass deine Gedanken sich nur noch um das Gold drehen. Das ist das Nächste, mein dritter Punkt. Und der Punkt, er fordert die goldenen Ohrringe von seinen Mitkämpfern. Sie sagen, wir wollen dich zum König machen und er sagt, nee, der Herr ist König, aber gib mir die goldenen Ohrringe. Wieder keine offene Sünde. Sie wollen ihn zum König machen und er sagt, ein bisschen Geld reicht mir, ein bisschen von dem Gold da, von der Beute, ein bisschen mehr von der Beute, als ich schon genommen habe. Was ist daran schlimm? Paar goldene Ohrringe, da steht 1700 Schekel Gold. Jetzt kommen die Mathematiker, ne? Könntest du doch mal ausrechnen, Melvin, 1700 Schekel Gold, wie viel ist denn das? Keine Ahnung, wahrscheinlich. Muss man nachgucken, wie viel das ist, ein Schekel. Und dann könntest du es ausrechnen. Ich habe mal nachgeguckt, weil Mathematiker, die wollen immer alles genau wissen. Also ein Schekel, wenn man, die meisten sagen 11,33 Gramm. Jetzt musst du 1700 mal 11,33 Gramm rechnen. Dann kommen 19,26 Kilogramm raus, gerundet. Ja, 20 Kilo Gold. Nicht schlecht, oder? 20 Kilo Gold. Haben die da auf die Decke geschmissen. Alles von Ohrringen, Nasenringen und was die sonst an Gehänge, Schmuck hatten. Wie viel Geld ist denn 20 Kilo Gold? Kann man noch ein bisschen rechnen. Ich habe mal nachgeguckt, weil mich's interessiert. Also man kann nachgucken, die Feinunze Gold, eine Feinunze ist 31,103,4768 Gramm. Die kostet 1105,47 Euro. Also das war der Stand am 26.03. um 20.55 Uhr. Das heißt, ein Gramm Gold kostet ungefähr 35,54 Euro. Ein Gramm, 35 Euro. Jetzt hatte der 20 Kilo. Das waren 684.532,84 Euro. Über 600.000 Euro hat er da gekriegt. Das kann einen schon versuchen. Das kann schon das Denken in eine bestimmte Richtung führen. Und dann steht er außer den goldenen Halbmonden und all dem anderen Krempel, den er schon hatte. Jetzt war er Millionär. Er war jetzt Millionär von heute auf morgen. Der hat das Große losgezogen. Manchmal liest man das in der Zeitung, die meisten, die irgendwo gewinnen oder viele von denen, die im Lotto gewinnen, die bringen sich hinterher irgendwie um oder sind nach kurzer Zeit noch ärmer, als sie vorher waren. Man kann nicht so leicht mit so viel Geld umgehen. Das ist uns nicht in die Wiege gelegt. Und dann waren da noch diese Halbmonde. Und das war auch damals schon Zeichen von fremden Religionen. Auch heute gibt's noch eine Religion, die hat diesen Halbmond als ihr Zeichen und damals war das auch schon so. Sie ist damals nicht Islam, aber die Midianiter hatten das als Zeichen, auch um die Hälse ihrer Kamele, für ihre Religion. Und dann die goldenen Ohrringe. Es wird hier betont, die hatten sie nur deswegen, weil es Ismaeliter waren. Es war damals schon so, dass es sich nicht für das Volk Gottes gehörte, sich irgendwelche Körperteile zu durchstechen, um irgendwelchen Schmuck dran zu hängen. Gott hat uns die Ohren zum Hören gegeben, nicht um unsere Eitelkeit zur Schau zu tragen. Aber was wir in unserer Welt immer mehr sehen, ja, das auch das Einbrennen oder wie heißt das, Ätzen, Tattoos und alles so, letztlich sind das Sünden gegen das sechste Gebot. Wo du deinen eigenen Körper verstümmelst, auch nur ansatzweise, das ist im sechsten Gebot angesprochen. Na, Gideon wollte bloß diese goldenen Ohrringe. Das ist übrigens das zweite Mal in der Bibel, dass das erwähnt wird, dass einer die goldenen Ohrringe wollte. Wo waren das erste Mal? Ja, da haben sie auch sowas draus gemacht, wie der Gideon hier auch. Aaron wollte doch bloß die goldenen Ringe haben und dann als Mose später kommt und fragt, was hast du denn da gemacht? Er hat gesagt, ich habe die bloß da hingeschmissen und plötzlich war ein goldenes Kalb da. Ich konnte praktisch nichts machen. Ist ganz einfach so von selber entstanden. Ich bin völlig unschuldig. Was willst du von mir? Und bei Gideon war es das Gleiche. Letztlich hat er das Gleiche damit gemacht. Nicht ein Kalb. Wir wissen nicht genau, wie das aussah, was er da gemacht hat. Aber dazu diente dieses Gold. Zuerst dient es dazu, unsere Eitelkeit und unsere Geldliebe zu befriedigen. Und dann machen wir einen Götzen draus. Das war eine Torheit. Eine Torheit zieht eine andere nach sich. Die Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Und der Torheit folgt die Sünde auf dem Fuß. Im Hebräerbrief heißt es, seid nicht geldgierig. Lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Torheiten von ihm, die sein Herz auf das Geld gerichtet haben. Und dann als nächstes sehen wir wirklich eine Sünde. Keine Kleinigkeit, Vers 27. Gideon machte einen Ephod daraus und stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und ganz Israel trieb dort mit ihm Abgötterei. Und da wurde Gideon und seinem Haus zum Fallstrick. Das war mehr als eine Torheit oder ein Fehler. Das war eindeutig eine Übertretung des zweiten Gebotes. Du sollst dir kein Götterbild machen. Ein Ephod ist erstmal ein prachtvolles Priestergewand. In 2. Mose 28 wird beschrieben, wie das Priestergewand für den Hohepriester gemacht werden soll. Aber hier ist mehr als ein Priestergewand. Denn es heißt, er stellte ihn in seiner Stadt Ophra auf. Und das wird nicht wörtlich angesprochen, aber er hat ein Götterbild gemacht, das er da aufgestellt hat und das dann in seiner Stadt Ophra verehrt wurde. Also aus einem Teil dieses Goldes wurde solch ein Götterbild, ein Götzenbild. Und das wurde ihm und ganz Israel zum Fallstrick. Wir müssen nicht den schlimmsten Fall annehmen und schließen, dass er ein Bild von einer kanaanitischen Gottheit angefertigt hat. Wir können davon ausgehen, dass es wie bei Aaron war, wo es auch heißt, sie wollten Yahweh verehren. Sie wollten ihren Gott verehren und machten ihrem Gott ein Bild. Schaut, das ist der Gott, der euch aus Ägypten herausgeführt hat, sagt Aaron zu dem Volk Israel. Und ähnlich konnte Gideon sagen, schaut, hier könnt ihr unseren Gott verehren, der euch errettet hat vor den Feinden. Ein Bild des Gottes Israels, damit man etwas hat, das man richtig anbeten kann, das ist die menschliche Logik. Nicht nur sowas Unsichtbares. Der Mensch ist schwach, er braucht etwas Sichtbares, etwas zum Anfassen, das er anbeten kann. So argumentiert die römische Kirche, um all ihre Bilder und Zeremonien zu rechtfertigen. Und die lutherische Kirche ist nicht davon wirklich gereinigt. Aber ein Bild von Gott anzufertigen, um Gott zu verehren, da fragt man, was ist schon Schlimmes dran? Da ist doch hilfreich. Dann fällt es mir leichter, Gott zu verehren. Naja, uns liegt das doch fern, oder? Damit haben wir doch nichts zu tun. Ich frage mich nur, warum so viele Christen ihren Kindern Kinderbibeln geben mit Bildern von Jesus und alles Mögliche und sich nichts dabei denken. Es ist ihnen überhaupt nicht klar, dass sie damit gegen das zweite Gebot sündigen und wie sehr sie damit beitragen dazu, dass die Kinder ein falsches Bild von Jesus bekommen. Dieses Bild, was wir heute in der evangelikalen Welt haben von Jesus, so dieser feminine Typ, wie er dann immer da dargestellt wird in den Kinderbibeln, woher kommt das denn? So hat alle lieb und so ein bisschen der sanfte, freundliche, liebevolle Mensch, wie er da dargestellt wird. Ein falsches Bild von Jesus. Und das ist, warum Gott verboten hat, überhaupt Bilder zu machen. Irgendein Bild, das wir uns von Gott, von Jesus machen, irgendein greifbares Bild, ist immer falsch. Die Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, zuerst weicht man vom rechten Gottesdienst ab, von dem Gottesdienst, wie Gott ihn befohlen hat, und dann weicht man von Gott selbst ab. Zuerst bringt man selbsterdachte Bilder und Zeremonien in den Gottesdienst und in die Gottesverehrung in der Familie, aber das führt unausweichlich dazu, dass man schnell ein falsches Gottesbild im Kopf und im Herzen entwickelt und schließlich von dem lebendigen Gott abweicht. Und deswegen wollen wir eifersüchtig über unseren Gottesdienst wachen. Wir wollen unseren Gottesdienst so feiern, wie Gott es angeordnet hat. Hier ist kein Raum für Kreativität, hier ist kein Raum dafür, auf Leute einzugehen, damit sie den Gottesdienst attraktiver finden. Hier ist der Ort, ehrfürchtig vor dem lebendigen, heiligen Gott niederzufallen und ihn so zu verehren, wie er es uns in seinem heiligen Wort geboten hat. Und genauso eifersüchtig sollten wir in den Familien darüber wachen, dass da nichts ist, was die Kinder, was irgendwen in der Familie dazu verführt, ein falsches Bild von Jesus, ein falsches Bild von Gott zu haben. Gideon war ein guter Mann, aber er sündigte schwer gegen die Gebote, gegen die Heiligkeit Gottes, und das wurde ihm zum Fallstrick und dem ganzen Volk Israel, heißt es hier. Wenn ein guter Mann sündigt, dann hat das schlimme Auswirkungen für alle, die ihn kennen. Und das ist eine Warnung hier in dieser Gemeinde, zuerst für die Ältesten. Wenn ein guter Mann sündigt, sündigt er nicht für sich allein. Es ist eine Warnung für die Eltern, Vater, Mutter. Wenn ein guter Mann sündigt, es wird zum Fallstrick für die Kinder. Es ist eine Warnung für jeden Einzelnen von uns, dass wir verstehen, wir sündigen nicht für uns allein, wenn wir sündigen. Wir werden anderen zum Fallstrick, so wie es hier von Gideon heißt, das wurde zum Fallstrick für ihn, für sein ganzes Haus, ja und letztlich für ganz Israel. Lasst uns das als Grund nehmen, dass wir uns selber anspornen dazu, dass wir nicht sündigen, schon allein deswegen nicht, damit wir nicht anderen, die wir lieben, zum Fallstrick werden. Einen fünften Punkt will ich hier erwähnen. Unter den Torheiten und Sünden Gideons ernahm viele Frauen. Vers 30 heißt es, Gideon hatte 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte und so weiter, er hatte viele Frauen. Er sündigte nicht nur gegen das zweite Gebot, sondern auch gegen das siebte. Soll es nicht Ehebruch treiben. Er hatte viele Frauen und das war nicht nur eine Torheit, es war eine Sünde. Nun, natürlich, wenn wir uns die Kultur dort und auch die biblische Geschichte bis dorthin angucken, neigen wir dazu, das zu entschuldigen. Es ist verständlich. Andere vor ihm hatten schon viele Frauen. Andere nach ihm hatten viele Frauen. Und dieser Ort und diese Kultur, diese Zeit, wir können vieles anführen, um ihn zu entschuldigen. Nur eines dürfen wir nicht vergessen. Sünde bleibt Sünde. Unabhängig vom Ort, unabhängig von der Zeit, unabhängig von der Kultur. Gott hat einen Mann für eine Frau gemacht. Nicht einen Mann für viele Frauen und nicht viele Männer für eine Frau und nicht einen Mann für einen Mann oder irgend so was, sondern ein Mann, eine Frau von Anfang an, von Schöpfung an, hat er gesagt, das ist die Ordnung. Und wo immer das übertreten wird, da ist es Sünde, unabhängig von Kultur oder Ort oder Zeit. Gideon hatte viele Frauen. Und dazu kam, dass er auch kanaanäische Frauen hatte. Mindestens eine, lesen wir hier, die er in Sichem hatte. Er hatte mindestens eine kanaanäische Frau und das war mindestens eine zu viel. Das werden wir im nächsten Kapitel eindrücklich sehen, was daraus erwuchs. Vers 31, auch seine Nebenfrau, die er in Sichem hatte. Er hatte in Sichem eine Nebenfrau und das war eine kanaanitische Frau. Er war ein guter Mann, aber selbst ein guter Mann wie Salomo kann zu Fall kommen durch viele Frauen. Die nächste Anwendung, die mir dazu einfällt, ist, sei Mann einer Frau und umgekehrt, sei Frau eines Mannes, so hat Gott es angeordnet. Und besonders die unverheirateten Männer und Frauen, unsere Jugendlichen, mögen darauf achten, hier nicht in die Fallstricke des Teufels zu fallen. Es geht hier in der ersten Anwendung nicht darum, dass ich hier sagen möchte, du darfst nicht zwei Frauen heiraten oder irgend sowas. Das geht laut unserem Gesetz gar nicht. Aber es ist heute so üblich, besonders bei den jungen Leuten, wenn man in den Schulen guckt, das fängt schon früh an, dass die Jungs mit den Mädchen und die Mädchen mit den Jungs sich sexuell vergehen. Und damit fängt das an, dass sie nicht Mann einer Frau und nicht Frau eines Mannes sind. Dass sie dieses Gebot Gottes übertreten. Schon früh musst du alle möglichen sexuellen Praktiken ausprobieren. Das steht ja nicht bloß in irgendwelchen pornografischen Zeitschriften, wie es vor langer Zeit war, sondern es ist ja tatsächlich jetzt so schon, dass es in die Schulen kommt und gelehrt wird, wie man das macht und wie man darauf achtet, dass man das auch richtig macht und all diese Dinge. Soweit ist die Kanonisierung unseres Volkes. Darum ist es notwendig, auch in der Predigt zu sagen, hüte dich davor. Es ist falsch, es ist Sünde. Und es führt dazu, zu diesem traurigen Zustand, den wir heute haben, dass es viele Scheidungen gibt, auch unter Christen. Erschreckend viele Scheidungen, auch unter Christen, weil man nicht gelernt hat, schon als junger Mensch, junges Mädchen, junger Junge, sich zu beherrschen in diesem Bereich der Sexualität. Weil man es nicht gelernt hat, da den Mut zu haben, gegen den Rest der Welt zu sagen, also wenn ihr das alle macht, für mich ist das kein Argument, ich mache es nicht. Denn ich habe einen Gott, vor dem ich gerade stehe und ich weiß, er hat den besten Weg für mich zu einer glücklichen, gesunden Ehe. Und der beste Weg ist, sich rein zu bewahren in seiner Jugend, schon als Junge und als Mädchen. Sich nicht verführen lassen von dem, was alle machen, sondern dem zu gehorchen, was Gott sagt. Finger weg, der Herr hat den besten Weg. Und all diese Übertretungen, all das, wo man diese sexuellen Überschreitungen hat, ist nicht der Wille Gottes. Er wollte von Anfang an, dass die Ehe aus einem Mann und einer Frau besteht und ein Leben lang gültig ist. Vor allem, weil die Ehe ein Abbild ist auf die unverbrüchliche Liebe Jesu zu seiner Brautgemeinde. So soll das sein. Zurück zu Gideon. Er war ein guter Mann, aber er hatte viele Frauen. Und aus der Verbindung mit der kanaanischen Frau in Sichem kam sein Sohn Abimelech. Dein Fluch wurde für ganz Israel. Kommen wir zum Ende. Mein dritter Punkt, das Ende eines guten Mannes. Das wird uns hier beschrieben in den Versen, die wir gelesen haben, das Ende Gideons. Und hier habe ich auch einige Unterpunkte, wo Gott summarisch zusammenfasst. Was blieb denn jetzt übrig von dem Leben und von dem Dienst Gideons? Und ich denke zurück, als ich Teenager war, ich habe mich oft gefragt, wenn ich dann mal alt bin, worauf möchte ich denn zurückblicken können? Muss ich dann sagen, wie mein Opa, ach, es war, wenn ich es noch mal machen könnte, ich würde alles anders machen. So hat mein Opa gesagt, und das war für mich als kleiner Junge schon schrecklich. Ich war keine 8 Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie alt, aber ich war jünger als 8 Jahre. Und da hat er das öfter gesagt, wenn ich noch mal, dann würde ich alles anders machen. Und mein Vater hat es inzwischen auch oft gesagt, ja. Es ist furchtbar, überleg das mal. Aber jetzt bist du jung. Jetzt kannst du alles anders machen. Was musst du machen? Einige Hinweise von Gideon. Das Ende eines guten Mannes. Das erste, was er uns berichtet wird in den Versen, ist, die Feinde des Volkes Gottes waren durch den Dienst Gideons gedemütigt. Das heißt, sie hoben ihren Kopf nicht mehr empor. Nun, das ist speziell für diesen Retter und Richter. Gideon war ein von Gott berufener Retter, der das Land von seinen Feinden befreit hat. Ein gutes Bild auf unseren Retter Jesus Christus, der uns von all unseren Feinden befreit. Aber wenn ich es mal übersetze auf mich, ich bin ja jetzt kein Richter oder so, was er wirklich gemacht hat, er hat die Aufgabe, zu der Gott ihn berufen hat, erfüllt. Perfekt. Die Feinde hoben ihren Kopf nicht mehr empor. In der Zeit, wo Gideon gelebt hat, alle 40 Jahre, hat keiner mehr von denen sich gemuckst und das Land hat Freiheit und Frieden genossen. Wozu hat Gott mich, wozu hat er dich berufen? Egal, Mann oder Frau, jeder von uns hat eine ganz bestimmte Berufung. Und am Ende unseres Lebens sollen wir genauso sagen können, oder soll von uns gesagt werden können, er hat seine Berufung erfüllt. Den einen hat Gott vielleicht speziell als zum Ältesten berufen, zum Missionar, den anderen zum Lehrer oder zum Koch oder zur Hausfrau oder zum Mechaniker oder in vielerlei Weise zum Vater, zur Mutter, dazu in bestimmten Situationen anderen Gutes zu tun. Gott hat eine Berufung für jeden von uns, eine Aufgabe. In unterschiedlichen Lebensaltern, unterschiedliche. Aber am Ende soll es von uns heißen, diese Berufung haben wir mit Gottes Hilfe erfüllt. So lass dich bei allen Schwachheiten, die du hast, von Gott gebrauchen, dann wirst du das Ziel erreichen. Gideon war ein guter Mann und wir haben gesehen, er hat gesündigt. Es waren keine Kleinigkeiten. Und oft sind wir verzagt, wenn wir auf uns selber schauen und sehen, wir sündigen. Wie soll ich je das Ziel erreichen? Gott kam mit Gideon ans Ziel. Vertrau auf den Herrn. Und heute, jeden einzelnen Tag deines Lebens mit all deiner Schwachheit, diene dem Herrn, dann wird er dich segnen dazu. Das zweite, was erwähnt wird, das Land hatte Ruhe. 40 Jahre. 40 Jahre. Daran sehen wir, Gideon war wirklich ein guter Richter. Er bewahrte den Frieden im Land. Das war nicht mal, okay, jetzt sind die Feinde weg und jetzt geht's weiter. Und dann fangen die an, sich in die Haare zu kriegen. Da war ja Potenzial da, wie man bei den Ephraimitern gesehen hat. Die konnten sich gegenseitig streiten. Das Land hatte Frieden im Land. Es hatte Ruhe 40 Jahre. Gideon war ein guter Richter. Wieder ein gutes Bild auf unseren König Jesus Christus, der uns Frieden schafft und bewahrt. Und wir sehen daran, wie Gott seinen Dienst gesegnet hat. Bei aller Schwachheit, bei aller Sünde. Das Land hatte eine ganze Generation lang Ruhe und Frieden. Können wir auch anwenden auf uns, diene treu dem Herrn. Dann wird er dir und dem Volk Gottes durch deinen Dienst den Frieden mehren. Wisst ihr, als Gemeinde, wir sind sehr gesegnet. Ich glaube, wir sind sehr gesegnet mit dem Frieden und der Einheit, die wir genießen durch Gottes Gnade. Aber jeder von uns ist eine Zeitbombe. Wir glauben an die absolute Verderbtheit des Menschen. Wir glauben, dass jeder von uns, Mann oder Frau, Mädchen oder Junge, in seinem Herzen noch diese Sünde trägt. Und wenn wir das zur Auswirkung kommen lassen, anstatt der Heiligung in Jesus nachzujagen, dann sieht es schlimm aus um den Frieden in unserer Gemeinde. Egal, wer es ist. Darum diene treu dem Herrn an der Stelle, wo der Herr dich hingestellt hat, in der Gemeinde, in der Familie, in deinem Beruf. Dann wird der Herr dir und dem Volk Gottes den Frieden mehren. Ein drittes, was über Gideons Ende zu sagen ist, er hatte ein ehrbares Ende. Gideon hatte ein ehrbares Ende. Vers 32. Gideon, der Sohn des Joasch, starb in hohem Alter und wurde begraben im Grab seines Vaters Joasch in Ophrah, der Stadt der Abiesritter. Und daran sieht man, das war ein geehrter Mann. Bei all den bei vielen der gottlosen Männern, auch bei den Königen sieht man später, die kommen nicht ins Grab der Väter. Sie werden irgendwo verscharrt und im schlimmsten Fall von Hunden gefressen. Gideon hatte ein ehrbares Ende. Stell dir vor, es war eine ordentliche Beerdigung. Tausende von Leuten waren da und haben ihn, den Retter Israels, geehrt. Der Segen Gottes lag auf Gideon und seinem Dienst bis an sein ehrbares Ende. Er war nicht nur geehrt in den Augen des Volkes, die ihm dieses ehrenvolle Grabmal gaben, er war geehrt in den Augen Gottes, der ihm ein hohes Alter und Segen bis ans Ende schenkt. Das hohe Alter ist ein Segen Gottes. Anwendung: Ein gottesfürchtiges Leben ist eine gute Grundlage und ein großer Tod im Sterben. Naja, ihr seid alle jung. Für euch mag das nicht so wichtig sein, aber keiner von euch weiß, ob er wirklich alt wird. Ob er nicht bald auf dem Todesbett liegt, keiner von uns weiß das. Ein gottesfürchtiges Leben ist ein gutes Ruhekissen, eine gute Vorbereitung zum Sterben. Ein letztes. Gideon hatte einen guten Namen. Das lese ich aus Vers 35. Er hatte einen guten Namen, und zwar vor allem bei Gott. Ein guter Name ist besser als ein Salböl, heißt es in den Sprüchen. Vers 35. Das Volk erzeigte sich nicht dankbar dem Haus des Jerubal, das ist Gideon, für alles Gute, das er an Israel getan hatte. Sagt Gott. Für all das Gute, was er an Israel getan hatte. Bei all den Torheiten, bei all den Sünden ist die Summe seines Lebens doch dieses: er hat Israel Gutes getan. Seht ihr? Deswegen kann ich mit Recht sagen, es war ein guter Mann. Wenn Gott einen Schlussstrich unter sein Leben zieht, heißt es: Gideon, er hat Israel Gutes getan. Und wenn das einmal von dir und von mir gesagt werden kann, er hat seinem Volk, er hat dem Volk Gottes Gutes getan, dann hat man sicher einen guten Namen. Das bedeutet, einen guten Namen zu haben, wenn von uns gesagt werden kann, er hat Gutes getan. Vom Herrn Jesus selbst heißt es in Apostelgeschichte, er ging umher und tat Gutes. Und Gideon, er hat sich damit einen Platz in der Liste der Glaubenshelden in Hebräer 11 verdient, sage ich mal vorsichtig mit dem Wort. Jedenfalls dort kommt er vor als jemand, der Gutes getan hat, als jemand, der wirklich ein Glaubensheld war. Und das zeigt uns, es ist ein Vorbild für uns darin, Gutes zu tun, dem Volk Gottes Gutes zu tun. Und die letzte Anwendung ist, deswegen lasst uns danach streben, heute der Gemeinde Jesu Gutes zu tun. Aus Liebe zu unserem Herrn, im Gehorsam, im Glauben an unseren Herrn, aus der Kraft, die unser Herr uns darreicht, bei aller Schwachheit, bei aller Sünde, lass dich nicht entmutigen durch eigene Schwachheit, durch eigene Sünde. Tu heute das Gute, was Gott dir in den Weg legt, wozu er dich heute berufen hat. Damit werden wir einen großen Trost im Sterben und eine selige Hoffnung für die Ewigkeit erwerben. Möchte Gott uns dazu segnen. Amen.